So, guten Morgen zusammen, schön euch zu sehen. Heute ist was neu, vielleicht ist euch aufgefallen. Ich bin noch nie von der Seite auf die Bühne gegangen zum Predigen. Okay, da fehlt der Titel, aber der kommt noch irgendwann im Laufe der Predigt. Heute reden wir über den dritten Johannesbrief. Und ich nehme den Titel vorweg, ist ja nicht so wichtig. Der Titel der Predigt ist Liebe in Wahrheit. Geliebte liebt einander. Dieser Satz ist sehr bekannt. Geliebte liebt einander. Johannes der Apostel sagte das. Genauer gesagt, es ist eine Verkürzung des 7. Verses aus 1. Johannes 4. Dort sagt er: Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Das ist ein wunderbarer Vers, das ist wirklich ein schöner Vers, aber er enthält eine große Schwierigkeit. Eine Schwierigkeit, die in der Verkürzung Geliebte liebt einander noch viel größer wird. Vor allem, wenn man die Aussage Jesus bedenkt, der sagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Um die Schwierigkeit darin zu verdeutlichen, möchte ich euch gern drei Beispiele erzählen. In meiner Gymnasialzeit damals, als ich noch viel, viel, viel jünger war, da hatte ich das große Privileg einer sehr guten Klassengemeinschaft. Sogar klassenübergreifend in der gesamten Klassenstufe. Wir waren 4 Klassen. A, B, C, D. Ja, wir waren 4 Klassen. Und wir waren sehr enge Freunde. Wir verbrachten viel Zeit miteinander und wir haben alles füreinander gemacht. Wir waren mindestens 15 junge Leute und waren auch immer füreinander da, hätten uns gegenseitig in allem geholfen. Wenn man von echter freundschaftlicher Liebe sprechen könnte, so war sie in unserer Runde von jungen Männern und jungen Frauen zu finden. Aber von uns allen waren, mich eingeschlossen, nur 2 Christen. Zweites Beispiel. Ich habe einmal eine Kurzdokumentation gesehen über eine Gruppe von Leuten, die sich regelmäßig im Wald trafen. Eine Frau sagte dann der Reporterin, dass sie nirgendwo sonst eine solche Liebe erfuhr wie dort. Wie willkommen sie sei und dass sie sich endlich zu Hause fühlte. Es handelte sich um ein esoterisches Treffen, bei dem die Kräfte der Natur des Waldes energetisch gespürt und aufgenommen werden sollten. Drittes Beispiel. Eine der bekanntesten hypercharismatischen Gemeinden unserer Zeit, die nachweislich falsche Prophetien verkündigt und verkündet hat, Wunderbetrug vermittelt, also da fallen sogenannte Engelsfedern vom Himmel und alles Mögliche, und auch das Wohlstandsevangelium verbreitet, das ist die Bethel Church, ist bei vielen Menschen bekannt für ihre beeindruckende Liebe zu allen, sowohl Mitgliedern als auch Besuchern. Also Liebe ist da, aber Betrug, keine Wahrheit. 3 Beispiele, die von Liebe zeugen. Eine Liebe, durch die sich die Mitglieder der Gruppe sehr willkommen und herzlich aufgenommen fühlen und auch mitgerissen sind. Aber ist das die Liebe, von der Jesus sagt, dass man daran uns Christen erkennen soll? Ist das die Liebe, die aus Gott ist und die beweist, dass die Liebenden aus Gott geboren sind, so wie Johannes das schreibt? Nein, natürlich nicht. Das kann nicht sein. Denn was haben Gott und die Welt gemeinsam? Wie kann Sünde mit Heiligkeit übereinstimmen? Die Liebe der Gemeinde, von der Johannes spricht, und die Liebe der Welt müssen sich unterscheiden. Es geht nicht anders. Diese beiden Formen der Liebe müssen sich drastisch unterscheiden. Nicht nur ein bisschen, sondern himmelweit, damit die Liebe wirklich ein Zeugnis der Gemeinde Gottes ist. Aber da stellt sich die Frage, worin unterscheidet sich dann die Liebe? Johannes bringt es in unserem heutigen Bibeltext gleich im 1. Vers auf den Punkt. Dort schreibt er an Gaius, der Älteste an den geliebten Gaius, den ich in Wahrheit liebe. Die Liebe Gottes ist eine Liebe in Wahrheit. Oder anders formuliert, eine Liebe entsprechend der Wahrheit Gottes. Und das ist ein Riesenunterschied. Wir sind als Christen in der westlichen Welt dermaßen verwöhnt vom christlichen Erbe unserer Kultur, dass wir mit unserem Begriff und Verständnis von Liebe sehr pauschal und weitgreifend geworden sind. Doch eines haben wir dabei übersehen und eines haben wir dabei verloren. Übersehen haben wir, dass unsere Kultur eine postchristliche Kultur geworden ist. Sie mag noch Werte haben, die in ihrer Wurzel irgendwo im Christentum hat, aber christlich ist unsere Kultur schon lange nicht mehr. Und damit ist auch das Verständnis von Liebe, wie es unsere Gesellschaft in vielen Bereichen noch christlich angehaucht darstellt, eigentlich nicht mehr christlich. Verloren haben wir dabei tatsächlich die weit überlegene und so unendlich viel herrlichere Liebe Gottes. Ganz einfach deswegen, weil wir leider zufrieden damit sind, die Liebe der Welt als ähnlich genug zu nehmen und auf ähnliche Art und Weise zu lieben. Aber was ist das für ein Verlust? Was ist das für ein Verlust für die Gemeinde? Wie groß ist der Schaden, den wir uns selbst als Gemeinde dabei zugefügt haben? Und wie erbärmlich ist es, dass wir genug daran haben, in unserer Liebe so auszusehen wie die Welt? Und das, obwohl eigentlich die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen. Eine Liebe, die mehr, unendlich viel mehr Kraft und Zeugnis in sich birgt, als das, was die Welt Liebe nennt. Lasst uns heute daher gemeinsam den dritten Brief des Johannes betrachten, mit diesem Blick und zumindest ansatzweise erforschen, was es heißt, in Wahrheit zu lieben, was Liebe in Wahrheit ist und auch was es nicht ist. Und ich lese mit euch jetzt den Bibeltext zuerst und ich bitte euch, mit mir aufzustehen zum Hören des Wortes Gottes. Wenn Gott spricht, dann schweigt der Himmel. Und 1 Million unserer Wörter können nicht ein einziges von seinen Worten aufwiegen. Und darum denke ich, ist es nur angemessen, wenn wir das bisschen Ehre und Ehrfurcht des Aufstehens vor Gott vermitteln, wenn er spricht. Ich lese mit euch den dritten Johannesbrief. Der Älteste an den geliebten Gaius, den ich in Wahrheit liebe. Mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlgeht. Denn ich freute mich sehr, als Brüder kamen und von deiner Wahrhaftigkeit Zeugnis ablegten, wie du in der Wahrheit wandelst. Ich habe keine größere Freude, als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Mein Lieber, du handelst treu in dem, was du an den Brüdern tust, auch an den Unbekannten, die von deiner Liebe Zeugnis abgelegt haben vor der Gemeinde. Du wirst wohltun, wenn du ihnen ein Geleit gibst, wie es Gottes würdig ist. Denn um seines Namens willen sind sie ausgezogen, ohne von den Heiden etwas anzunehmen. So sind wir nun verpflichtet, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Ich habe der Gemeinde geschrieben, aber Diotrephes, der bei ihnen der Erste sein möchte, nimmt uns nicht an. Darum will ich ihm, wenn ich komme, seine Werke vorhalten, die er tut, indem er uns mit bösen Worten verleumdet. Und daran nicht genug, er selbst nimmt die Brüder nicht auf und verwehrt es noch denen, die es tun wollen, und stößt sie aus der Gemeinde hinaus. Mein Lieber, ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute. Wer Gutes tut, der ist aus Gott. Wer aber Böses tut, der hat Gott nicht gesehen. Dem Demetrius wird von allen und von der Wahrheit selbst ein gutes Zeugnis ausgestellt. Auch wir geben Zeugnis dafür und ihr wisst, dass unser Zeugnis wahr ist. Ich hätte vieles zu schreiben, aber ich will dir nicht mit Tinte und Feder schreiben. Ich hoffe aber, dich bald zu sehen und dann wollen wir mündlich miteinander reden. Friede sei mit dir. Es grüßen dich die Freunde. Grüße die Freunde mit Namen. Amen. Ich werde noch beten, bevor wir in den Text einsteigen. Lieber Vater im Himmel, allmächtiger Gott, herrlicher Herrscher, König der Wahrheit, bei dir allein ist Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Und Herr, Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns gerettet hast durch das Blut deines Sohnes, dass du uns freigekauft hast von aller Schuld. Danke, Herr, dass du uns hineinversetzt hast in das Reich deiner Liebe, damit wir dir dienen können, hier und jetzt, und dir ähnlicher werden dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns heute durch dein Wort immer näher an dein Herz führst, damit wir dir ähnlicher werden. Zeige uns, Herr, wo wir irren. Zeige uns, wo wir am rechten Weg sind. Und lass uns in deine Liebe und in deiner Gnade eintauchen, dich verherrlichen und dich preisen. Und ganz besonders möchte ich dich bitten, dass du auch heute mein Wort führst, dass es dein Wort ist. Herr, aus mir kann ich nichts hervorbringen, das dir gerecht wird, es sei denn, du schenkst es. Bitte lass alles, was ich sage, was nicht dir entspricht, zu Boden fallen und vergessen werden. Und lass dein Wort wirksam sein. Danke, Herr. Gepriesen sei dein Name. Amen. Der erste Punkt heute, Liebe in Wahrheit schenkt Ruhe für die Seele. Liebe in Wahrheit bewirkt in uns und an den Menschen um uns herum viel mehr, als die Welt sich vorstellen kann. Die Liebe der Welt vermag vieles. Immerhin ist die Liebe der Welt ein Ausdruck der Schöpfung des Menschen im Bilde Gottes. Der Mensch kann nur deswegen lieben, weil er gemacht ist von Gott im Bilde des Herrn. Aber alles, was Gutes aus der Liebe der Welt zu kommen scheint, ist nur ein Schatten oder sogar nur eine Fälschung dessen, was Gottes Liebe in Wahrheit als Frucht hervorbringt. Johannes zeigt im Brief, im dritten Brief hier, einige dieser Früchte der Liebe auf, der Liebe in Wahrheit. Die Liebe in Wahrheit hat viele Früchte. Johannes zeigt nur ein paar auf. Und von den paar, die er aufzeigt, habe ich vier herausgepickt. Und von der ersten lesen wir in Vers 2, wo er schreibt, mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlgeht. Johannes wünscht Gaius Wohlergehen und Gesundheit, und zwar ebenso, wie es seiner Seele wohlgeht. Deswegen ist Nebennotiz, ist ganz schön zu sehen, ein Apostel wünscht einem Menschen Gesundheit. Es gibt ja auch Christen, die sagen, wir sollen uns nicht um Gesundheit bemühen. Johannes ist anderer Meinung. Also Gesundheit ist durchaus erstrebenswert. Aber das, was mich an dieser Formulierung viel mehr fasziniert, ist, dass Johannes ihm nicht wünscht Wohlergehen und Gesundheit von Körper und Seele, sondern dass er das Wohlergehen der Seele voraussetzt. Und das als Maßstab für das Wohlergehen des Körpers nimmt. Er sagt, ich wünsche dir, dass es dir genauso gut geht, wie es deiner Seele gut geht. Und das ist sicherlich einer der wunderbarsten Früchte der Liebe in Wahrheit. Seht ihr, die Seele des Menschen ist etwas, das wir nie ganz begreifen werden. In ihr liegt etwas, das Gott hineingelegt hat. Es ist nicht das Gewissen. Es ist nicht die Psyche, es sind nicht die Gefühle, es ist nicht das Leben. Auf all das hat die Seele Einfluss und das spielt alles zusammen, aber es ist nicht dasselbe. Etwas in der Seele des Menschen rumort und arbeitet und drängt und treibt. Es macht unruhig, es macht unrund, rastlos. Manche beschreiben es als ein schlechtes Bauchgefühl, manche als Unausgeglichenheit, manche als schlechte Laune. Aber alle diese Formulierungen verfehlen das, was drin ist. Denn egal, was die Menschen versuchen, um diese Unruhe im Inneren zu stillen, es reicht nicht. Sie müssen wieder von vorne anfangen. Und am Ende hilft es nichts. Egal, was sie machen, es schadet sogar schlussendlich nur. Die Seele des Menschen ist unruhig und rastlos, weil sie ohne Gott ist. Denn Gott hat das so gemacht, dass die Seele ohne Gott die Trennung vom Schöpfer verspürt. Aber sie kann damit nichts anfangen. Die Seele ohne Gott verspürt die Verlorenheit in Sünde, aber sie findet dafür keine Lösung. Die Seele ohne Gott verspürt die Hoffnungslosigkeit aufgrund der eigenen Schuld, aber sie kennt keinen Ausweg. Die Seele jedoch, die Gott findet, findet Vergebung, Rettung, Gemeinschaft mit Gott und damit Ruhe. Eine Ruhe also, wie sie nirgends in der Welt gefunden werden kann. Es ist unmöglich. Und das ist eine sehr wichtige Grundlage. Sehr spannend. Ich habe meinen Therapieraum für die Physiotherapie bei einer Arztpraxis und ich vermiete den Raum gleichzeitig mit zwei Psychotherapeutinnen. Ich bin an einen, drei Tagen in der Woche drin, sie an zwei Tagen. Und ich hatte dann christliche Kalender aufliegen im Wartebereich zum Mitnehmen. Und dann hat eine der Damen sich an mich gewandt und gesagt, er darf aus Gesetzesgründen kein religiöses Material aufliegen. kein Problem, dann drücke ich es ihnen halt persönlich in die Hand. Ist mir ja auch egal, wie sie es kriegen. Aber spannend ist, dass sie einen Aushang haben, wo drauf steht, tu deiner Seele etwas Gutes. Und ich denke mir nur, wie kann man der Seele was Gutes tun, wenn man das Einzige wegnimmt, was der Seele gut tun kann? Aber so ist die Welt. Sie hat keine Lösung für die Unruhe in der Seele. Jesus hat unsere Seele mit seinem Blut teuer erkauft und uns damit hineinversetzt in das Reich seiner Herrlichkeit. Wer ihm gehört, der hat dieses unermessliche Privileg, nachdem sich die Welt mit aller Kraft und Macht sehnt, Ruhe in der Seele haben zu können. Aber viele Christen berauben sich selbst leider dieser Ruhe, weil sie nicht in Wahrheit lieben. Was heißt es denn, in Wahrheit zu lieben? Gott und seinen Nächsten zu lieben, wie es Gott entspricht. So einfach ist das. Jesus sagt, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer sich an Gottes Wort hält in seiner Nachfolge, der ist es, der Gott wirklich liebt. Nicht der, der sagt, ich liebe Gott und dann doch nicht nach seinem Wort lebt. Für einen solchen gibt es keine Ruhe für die Seele. Wer jedoch den Weg Gottes sucht und auf ihm geht, der findet Ruhe für die Seele. So sagt es Gott bereits am Anfang der Bibel in Jeremia. Das ist kein neues Prinzip. Und Jesus bestätigt das, als er sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Nur in der Demut unter Gottes Wort und in der Nachfolge Jesu im Gehorsam finden wir echte Ruhe für unsere Seele. Ein getriebener Christ ist kein demütiger Christ. Wenn du, liebe Schwester, lieber Bruder, ständig unruhig bist und getrieben, dann ist es Zeit, dich vor Gott zu demütigen und ihn um Erkenntnis deiner Sünde zu bitten, die dich unrund macht. Ein unruhiger Christ liebt nicht in Wahrheit. Aber wer in Wahrheit liebt, wer sich wirklich voller Hingabe unter Jesus unterordnet, darf diese kostbare Frucht der Seelenruhe genießen. Und wie kostbar ist diese Ruhe? Wie groß und tief ist diese Ruhe? Eine Ruhe, wie sie die Welt niemals erfahren kann. Es war diese Ruhe, die Jesus größte Not stillte und ihm in seiner größten Angst Frieden gab, weil er sich gehorsam unter den Willen des Vaters demütigte. Dort in Gethsemane, das einzige Mal, wo wir lesen, dass Jesus Angst hatte, so tiefe Angst, dass er unruhig war. Was tat er? Er ging auf die Knie vor dem Vater und demütigte sich. Und er betete so lange, bis der Herr ihm die Ruhe gab. Und er fand Ruhe, unbeschreibliche Ruhe. Der Spott der Menschen reizte ihn nicht. Tat es weh? Sicher. Aber es machte ihn nicht unruhig. Die Verleugnungen der Feinde beunruhigten ihn nicht. Die Schläge und Beschuldigungen der Ankläger und die Beleidigungen, die brachten ihn nicht aus der Fassung. Das Kreuz, das vor ihm lag und stand, das schreckte ihn nicht. Das Wüten der Dämonen und das Schreien der unsichtbaren Mächte, es beeinflusste ihn nicht. Die Wogen des Zornes Gottes trieben ihn nicht weg aus dem Gehorsam. In all dem Schmerz und in all der Grausamkeit blieb er in der Ruhe der Seele. Eine Ruhe, wie sie nur Gott geben kann. Wisst ihr, was die meisten Menschen der Welt anfangen zu schreien, wenn die Not zu groß wird? Gott, wenn es dich gibt, hilf. Jesus schrie nicht, Gott, wenn es dich gibt, hilf. Er hatte die Ruhe. Einzig als die Sünde der Welt auf ihm lag und der Vater sich von ihm abwandte, wurde ihm diese Ruhe genommen. Um unseretwillen. Aber er fand sie wieder, als er seine Seele in Dankbarkeit und in Hingabe dem Herrn übergab und starb. Egal welche Nöte, egal welche Stürme unser Leben überwältigen, wenn wir Gott in Wahrheit lieben, dann haben wir echte, tiefe Ruhe für die Seele. Und ist das nicht ein viel größeres Zeugnis echter Liebe als das, was die Welt geben kann? Sowas hat die Welt nicht. Sowas hat die Liebe der Welt nicht. Ganz anders ist hier Diotrephes. Johannes hatte auch ein Negativbeispiel. Über ihn heißt es in Vers 9, ich habe der Gemeinde geschrieben, aber Diotrephes, der bei ihnen der Erste sein möchte, er nimmt uns nicht an. Alles Streben des Diotrephes war diesem Ziel untergeordnet. Ich möchte der Erste sein. Und wie grundsätzlich, gegensätzlich ist das Ziel, das Gott hat, das Jesus hat, die Hingabe des Herrn. Er sagt, wer unter euch groß werden will, der strebe danach, der Erste zu sein. Nein, das sagt er nicht. Er sagt, wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Diotrephes folgte dem inneren Drang, der Erste zu sein, und er verlor dabei jede Hoffnung auf echte Seelenruhe. Er liebte nicht Gott als Herrn, sondern er setzte sich selbst auf den Sockel und damit verdrehte er die Wahrheit. Ihr wisst, was Paulus in Römer schreibt, dass die Menschen Gott gegen die Schöpfung vertauschen und damit die Wahrheit verdrehen. Diotrephes nahm sich selbst wichtiger. Er sagte vielleicht in der Gemeinde, ich liebe Gott, aber er tat dies nicht in Wahrheit. Ihr lieben Geschwister, passt auf und prüft euch intensiv, dass eure Motivationen nicht den Menschen und seine Wünsche vor Gott, nicht den Menschen und dessen Wünsche vor Gott stellen. Der nächste Punkt heute, die Liebe in Wahrheit führt zur Wahrhaftigkeit. Ich hatte keine Idee, was ich für ein Bild nehmen soll. Das ist George Whitefield, der bekannt war für seine Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit. Nur als Info. Die zweite Frucht der Liebe in Wahrheit, die Johannes anführt, ist die Wahrhaftigkeit des Gaius. Sein Lebenswandel in Wahrheit. Er sagt dort in Vers 3, denn ich freute mich sehr, als Brüder kamen und von deiner Wahrhaftigkeit Zeugnis ablegten, wie du in Wahrheit wandelst. Was bedeutet es, in Wahrheit zu wandeln? Einen großen Aspekt haben wir davon schon angeschaut vorhin, das Leben im Gehorsam zu Gott, das Halten seines Wortes. Das ist ja auch der echte Ausdruck von Liebe in Wahrheit, dass man dann in der Wahrheit, die man ja liebt, lebt. Jedoch ist Wahrhaftigkeit, ein Lebenswandel in Wahrheit, noch viel mehr. Es ist ein Zeugnis der Wahrheit und Wahrhaftigkeit Gottes in Wort und Tat. Die Ruhe der Seele, das ist etwas, was der Christ selbst erlebt und bezeugt. Ich spüre, dass ich Ruhe in der Seele habe, wenn ich Jesus in Wahrheit liebe. Die Wahrhaftigkeit hingegen ist etwas, was andere am Christen sehen und bezeugen. Und damit ist es eine sehr, sehr wichtige Frucht der Liebe in Wahrheit. Denn zu oft wird die Liebe in der Gemeinde als Zeugnis für die Welt so verstanden, dass jeder sich einfach nur aufgenommen, wertgeschätzt und willkommen fühlt. Und ja, das ist wichtig. Das ist ein wichtiger Aspekt der Liebe, dass wir jeden willkommen heißen, der kommt. Dass wir jeden wertschätzen, wie er ist. Und dass wir jeden aufnehmen, der um Aufnahme ansucht. Aber es ist nicht das vornehmliche Zeugnis der Liebe in Wahrheit. Die Liebe in Wahrheit zeugt sichtbar und erlebbar von der Wahrheit. Und dadurch ist die Gemeinde Zeugnis. In Jeremia 4 sagt Gott zu seinem Volk Israel, dass es Buße tun soll. Er sagt, Israel, kehr um, damit es Ruhe findet, Ruhe für die Seelen. Und dann in Vers 2 sagt Gott, und wenn du schwörst, so wahr der Herr lebt, in Wahrheit, in Recht und in Gerechtigkeit, dann werden die Nationen sich in ihm, nämlich dem Herrn, segnen und sich in ihm rühmen. Die Wahrheit, das Recht und die Gerechtigkeit ihres Lebenswandels, ihre Wahrhaftigkeit dient den Nationen zum Zeugnis und bringt sie dazu, Gott zu loben und zu preisen. In Timotheus 3, Vers 15 heißt es, dass wir als Gemeinde der Pfeiler und die Grundfeste der Liebe, nein, warte mal, dass wir als Gemeinde die Grundfeste und der Pfeiler der Wahrheit sind. Das ist es, was die Welt sehen soll, wenn sie uns anschaut. Über die erste Gemeinde in Jerusalem heißt es, dass sie durch ihr Miteinander in Liebe und Wahrheit angesehen waren beim ganzen Volk. Alle um sie herum schauten auf mit Respekt und Anerkennung zu der Gemeinde, der ersten Gemeinde in Jerusalem. Apostelgeschichte 2, Vers 47. Sie nahmen aber die Liebe untereinander nicht zum Anlass, um über alles Mögliche hinwegzuschauen, sondern sie widerstanden den falschen Lehren und sie widerstanden der Unehrlichkeit. Als Ananias und Sapphira über ihre Hingabe zu Gott und der Gemeinde lügten, da starben beide. Und zwar vor einer Menge von Zeugen. Viele sahen das. Sie kamen hin, sie verkauften ihren Grund und gaben einen Großteil dieses Geldes der Gemeinde. Das ist ja wunderbar. Sie haben sich hingegeben, sie haben ihren Besitz hingegeben. Sie haben bezeugt, dass Gott wichtig ist. Aber sie haben gelogen dabei. Sie haben gesagt, dass es alles ist, was sie haben, und haben gesagt, dass alles für den Herrn ist. Und trotzdem sind sie gestorben. Würden wir nicht sagen, naja, okay, ein bisschen Unehrlichkeit, aber sie haben ja dem Herrn gedient. Nein, für Gott ist die Wahrheit außerordentlich wichtig. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 5, Vers 11, es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die dies hörten. Das heißt, über alle Menschen drumherum, die Welt. Und wisst ihr, was dann passierte? Die Gemeinde hörte zum Wachsen auf. Keiner wollte mehr. Nein. Nur ein paar Verse weiter heißt es, und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger mehrt sich sehr in Jerusalem. Auch eine große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Das ist nur ein paar Verse weiter. In Kapitel 6. Heutzutage wird ja immer wieder darauf hingewiesen, dass wir nicht abschrecken dürfen mit zu harter Wahrheit und dass die Botschaft niederschwellig vermittelt werden muss. Aber das ist eine Lüge des Teufels. Denn der Teufel weiß, dass das Wort der Wahrheit Kraft hat. Das Wort der Wahrheit hat Kraft, Herzen zu verändern, Menschen zu überführen, Leben zu retten. Aber nur in der Wahrheit liegt diese Kraft. Und wenn wir sie wegnehmen, was bleibt dann? Unsere Wahrhaftigkeit und Treue zur Wahrheit sind ein Zeugnis der Wahrheit Gottes und dass er seinem Wort in Ewigkeit treu bleiben wird. Wenn ich wahrhaftig bin, dann zeige ich den Menschen um mich herum, dass Gott wahrhaftig ist. Und wenn Gott verspricht, dass er etwas tut, dass er uns rettet, dann tut er es, weil er wahrhaftig ist. Jesus war bei seinen Gegnern bekannt für seine Wahrhaftigkeit. Nicht für seine Kuscheligkeit. Aber diese Wahrhaftigkeit war es auch, die seine Liebe zu den Seinen umso heller und herrlicher leuchten ließ in der Welt. Unsere Wahrhaftigkeit ist ebenso ein Zeugnis für unsere Liebe zu Gott und zu den Menschen. Viel, viel größer als die Liebe der Welt. Es erstaunt die Menschen der Welt viel mehr, wenn man klar und deutlich zur Wahrheit der Bibel steht, die Sünde verurteilt und sie trotzdem von Herzen liebt. Das kann die Welt nicht. Aber wir können es, weil wir die Liebe Gottes in unseren Herzen haben. Wenn wir aber über die Klarheit der Bibel hinwegschwimmen und eine schwammige Art der Liebe haben, das kann die Welt auch. Sie nennt das Toleranz. Die intensivsten Gespräche über das Evangelium hatte ich immer mit denjenigen, die wussten, dass ich ihren Lebensstil und ihr Denken nicht gutheiße und sie dennoch liebe. Die herrliche Liebe Gottes, die in Klarheit, Treue und Wahrhaftigkeit begründet ist und dennoch inniglich liebt, gibt es nur bei demjenigen, der in Wahrheit liebt. Und auch hier ist Diotrephes ein trauriges Beispiel. Entschuldigung, heute ist mein Hals sehr trocken. Johannes schreibt über ihn: Darum will ich ihm, wenn ich komme, seine Werke vorhalten, die er tut, indem er uns mit bösen Worten verleumdet. Um seinem Ziel, der Erste zu sein, näher zu kommen, verleumdet Diotrephes Johannes und die mit ihm sind. Das heißt, er verbreitet Lügen über sie und er versucht, die Menschen auf seine Seite zu bringen. Und ist das nicht nur allzu menschlich? Das machen viele und ich denke auch wir machen das immer wieder, weil wir trotzdem, obwohl wir gerettet sind, Sünder sind. Wie sehr sind wir oft darum bemüht, Stimmen um uns zu scharen, wenn wir glauben, im Recht zu sein? Da wird die Wahrheit durchaus mal etwas weniger genau genommen. Teile der Wahrheit werden angepasst, gewisse Elemente, die uns und unsere Überzeugungen in ein falsches Licht stellen, werden ein bisschen verschwiegen. Aussagen über andere werden vielleicht verstärkt und so weiter. Wir hüten uns natürlich davor, zu lügen. Wir wissen, wir wollen nicht lügen, wir wollen nicht das Unwahre sagen, aber so ein bisschen unehrlich sind wir doch allzu leicht. Und noch schlimmer, wir verändern die Aussagen der Bibel, um unser Ziel zu erreichen, oder wenn wir denken, das passt nicht ganz. Die Bibel in der Welt heute wird als rückwärtsgewandt bezeichnet. Ich habe gerade gestern einen Artikel im Standard gelesen, wo es um die Evangelikalen geht. Wir sind rückwärtsgewandt, wir sind ultrakonservativ. Da können wir schon ein bisschen die Ecken abschleifen, damit die Leute lieber kommen und uns nicht für ganz bekloppt halten. Da wird aus einem Punkt, aus einem Komma ein Punkt, aus einem Aber wird ein Und, aus einem Nein ein Ja. So ganz präzise wird es dann mit der Bibel nicht genommen und plötzlich hat man das Wort Gottes verändert. Warum? Zu welchem Preis? Die Wahrheit ist ganz anders. Die Wahrheit ist kompromisslos. Sie ist immer ehrlich. Jesus sagte die Wahrheit, egal ob es ihm schadete oder nicht. Jesus verschwieg die Wahrheit nicht. Er stand zu jedem I-Pünktchen der Schrift, ohne sich zu schämen. Vor dem Hohen Rat wäre Jesus freigesprochen worden, wenn er nur zwei Worte verschwiegen hätte. Nur zwei Wörtchen hätte er nicht sagen müssen. Der hohe Priester fragte ihn, bist du der Christus, der Sohn Gottes? Und Jesus sagte, zu Deutsch sind es leider vier Wörter, aber im Urtext, im Grundtext sind es zwei, du hast es gesagt. Hätte er geschwiegen, er wäre nicht gekreuzigt worden, aber nein, Jesus hat die Wahrheit nicht verschwiegen, egal was es ihn kostet. Und wisst ihr warum? Weil er den Vater in Wahrheit liebt und weil er uns in Wahrheit liebt. Wenn er diese beiden Wörter nicht gesagt hätte, wären wir alle verloren. Aber er hat es getan, weil die Wahrheit so wichtig ist. Halleluja. Die Apostel sprachen die Wahrheit. Egal, welche Konsequenzen zu erwarten waren. Sie wurden alle hingerichtet, bis auf einen einzigen. Alle wurden sie hingerichtet. Teilweise auf grausamste Art und Weise. Vom Apostel Thomas sagt man, dass ihm die Haut abgezogen wurde am lebendigen Leib. Warum? Weil sie Gott in Wahrheit liebten. Weil sie die Gemeinde in Wahrheit liebten, weil sie die Menschen der Welt in Wahrheit liebten und wollten, dass das Zeugnis der Wahrheit mit Licht und Kraft leuchtet zur Errettung der Völker. Oh, welch eine Liebe, die sich selbst nicht wichtig nimmt. Es wird immer gepocht auf das hohe Lied der Liebe. Aber hat es jemand mal gelesen und darüber nachgedacht? Die Liebe nimmt sich selbst nicht wichtig, sondern das Wort Gottes ist wichtiger. Die Liebe sucht nicht das Ihre, sondern die Wahrheit Gottes ist wichtiger. Die Liebe treibt keinen Mutwillen, sondern Gottes Willen ist wichtiger. Sie freut sich immer an der Wahrheit. Immer. Und wird diese niemals, niemals verleugnen. Kommen wir zum dritten Punkt. Liebe in Wahrheit gibt sich selbst hin. stelle jetzt das Glas dahin. Ich hoffe, das ist okay. Die dritte Frucht, die ich hier von Johannes Brief entnehmen möchte, ist die Hingabe. Die Hingabe, die aus der Liebe in Wahrheit resultiert. Sowohl Gott als auch den Geschwistern gegenüber. Und ich lese euch vor die Verse dazu aus Johannes. Mein Lieber, du handelst treu in dem, was du an den Brüdern tust, auch an den Unbekannten, die von deiner Liebe Zeugnis abgelegt haben vor der Gemeinde. Du wirst wohltun, wenn du ihnen ein Geleit gibst, wie es Gottes würdig ist, denn um seines Namens willen sind sie ausgezogen, ohne von den Heiden etwas anzunehmen. So sind wir nun verpflichtet, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Hier haben wir drei Parteien, die von Johannes aufgefordert werden, sich aufgrund ihrer Liebe in Wahrheit hinzugeben. Zuerst natürlich Gaius, unser treues Glaubensvorbild, an dem wir uns ein bisschen entlanghangeln heute, mit dem Johannes auch hier konversiert. Schönes Wort, gell? Konversieren. Nicht so vergleichbar mit konservieren, das ist was ganz anderes. Seine Liebe, die Liebe von Gaius, ist so offensichtlich unter den Geschwistern, dass alle darüber Zeugnis geben. Von allen Seiten kommen sie zu Johannes und sagen, Gaius, der liebt. Gaius, der liebt in Wahrheit. Der lebt in Wahrheit. Seine Liebe zeigte sich so deutlich, so offensichtlich, dass er die Brüder, dass alle Brüder ihm immer wieder das Zeugnis gaben, dass er in Wahrheit liebt. Ist das nicht schön? Johannes nahm wandernde Evangelisten auf und versorgte sie, selbstverständlich auf eigene Kosten. Und dabei war es ihm egal, ob er die Brüder kannte oder nicht, auch die Unbekannten. Solange ihr Zeugnis wahr war, solange sie Knechte des Herrn war, versorgte er sie. Johannes geht hier sogar so weit, dass er dem Gaius schreibt, du wirst wohltun, wenn du ihnen ein Geleit gibst, wie es Gottes würdig ist. Gott, der überaus rein und heilig ist, ihm gebührt all unser Besitz, das wissen wir. Ich denke, da sind wir uns einig. Aber wie groß ist denn jetzt eine Gabe, die Gottes würdig ist? Wie groß, denkt ihr, ist die Gabe, die Johannes diesen Brüdern mitgeben sollte? Wir reden gern vom Zehnten, weil es im Alten Testament das ist, was die Gemeinde der Stiftshütte dem Tempel geben sollten. Und das ist ein guter Maßstab. Ich denke, wenn wir den Zehnten geben, da sind wir schon sehr gut dabei. Jesus aber, er lobte eine Person besonders über ihre Freigebigkeit. Das war die Witwe im Tempel. Sie legte zwei kleine Münzen in den Opferkasten und Jesus sah in ihr Herz und es war alles, was sie hatte. Alles, was sie hatte, gab sie in Gottes Hände, ihren gesamten Lebensunterhalt. Liebe in Wahrheit. So, genau, da. Liebe in Wahrheit sieht Gott als den Besitzer allen Reichtums und allen eigenen Besitz nur als eine Gabe Gottes zur Verwaltung an. Wer Gott in Wahrheit liebt, der hängt nicht an den Reichtümern der Welt. Ich sage nicht, dass es keine reichen Christen gibt. Die darf es geben. Gott segnet jeden anders und unterschiedlich. Aber der reiche Christ sollte nicht an seinem Reichtum hängen. Ich kenne einen reichen Christen, großartiger Mann. Und er hat viele Organisationen mit seinem Geld sehr großzügig beschenkt. Also es gibt wirklich auch reiche Christen. Er ist einer von den 12 reichsten Schweizern der Welt. 12 reichste Schweizer der Welt. Entschuldigung. Einer der 12 reichsten Schweizer. Wer seine Geschwister in Wahrheit liebt, der sieht ihre Not und der greift auf eigene Kosten ein, um zu helfen. Sei es mit Geld, sei es mit Kraft, sei es mit Zeit, sei es mit Gaben, sei es mit Werkzeugen, sei es mit was auch immer. Jeder kann anders helfen, jeder kann anders unterstützen. Jeder unterschiedlich viel, aber jeder mit ganzer Hingabe. Und wer seinen Nächsten in Wahrheit liebt, der hilft auch dort, wo es ihm möglich ist. Zuerst die Gemeinde und dann die Welt. Es heißt nicht umsonst, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und wer ist ein fröhlicher Geber? Der, der Gott in Wahrheit liebt und felsenfest davon überzeugt ist, dass Gott, unser Herr, unser Vater, uns immer mit allem versorgt, was wir brauchen. Immer. Weil er es versprochen hat. Gott selbst gibt ja mehr, als wir uns vorstellen könnten. Er hat uns seinen eigenen Sohn gegeben. Und da steht in Römer 8, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Gott hat das Wertvollste, die kostbarste Perle seines Hauses einfach hingegeben. Für uns. Die zweite Partei, von deren Hingabe Johannes hier schreibt, das sind die Brüder. Denn um seines Namens willen sind sie ausgezogen, ohne von den Heiden etwas anzunehmen. Wer Gott in Wahrheit liebt, der kann von ihm dazu berufen werden, vollzeitlich zu dienen und ganz für den Namen des Herrn zu leben. Das kann passieren. Das ist ein großer Vertrauensschritt. Und das ist eine Hingabe des gesamten Seins, nicht nur des Besitzes, sondern von allem. Nicht jeder ist zum Vollzeitler berufen, aber wie wertvoll sind sie für die Gemeinde und was für ein Geschenk sind sie für die Welt, wenn sie den Herrn in Wahrheit lieben. Nicht zuletzt, weil das Zeugnis ihrer vollständigen Hingabe Bände über Gottes Wesen und Wirken in dieser Welt spricht. Und wir tun gut daran, solche zu unterstützen. Aber ich meine nicht solche, die vom Herrn nicht gerufen sind. Es gibt viele, die sich auch in den Gemeinden wohlfühlen, die dienen, aber mehr sich selbst dienen, ihrem Bauch dienen, dem eigenen Ziel, dem eigenen Sinn dienen. Sie sind ein schlechtes Zeugnis für den Herrn und ein schlechtes Bild für seine Liebe und ein schlechtes Bild für Vollzeitler. Sie sind wahrscheinlich auch teilweise der Grund, warum in Österreich vollzeitlicher Dienst im evangelikalen Raum eher schlecht angesehen ist. Leider. Ein solcher war Diotrephes. Er verleumdete um seines Zieles willen nicht nur, sondern er selbst nimmt die Brüder nicht auf und verwehrt es auch denen, die es tun wollen, und stößt sie aus der Gemeinde hinaus. Er begnügte sich nicht nur damit, sein Ziel zu verfolgen und Erster zu sein, sondern er behinderte sogar aktiv die Wahrheit des Reiches Gottes und damit den Bau des Reiches Gottes. Das Schöne ist, kein Mensch kann Gott widerstehen und kein Mensch kann seinem Plan, die Gemeinde zu bauen, widerstehen. Aber viele Menschen versuchen es trotzdem. Und solche Mitarbeiter sind ein Schandfleck für die Gemeinde und werden bei Zeiten vom Herrn zurechtgewiesen oder gestraft. Aber Gott in seiner Gnade beruft, wen er will, wann er will. Und für solche, die im Gebet geprüft und durch das Zeugnis ihres Lebens als wahrhaftig dargestellt sind, für solche sollen wir uns hingeben, denn wir sind die dritte Partei, die Johannes anspricht. So sind wir nun verpflichtet, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Auch das gehört dazu. Damit kommen wir zum letzten Punkt heute. Liebe in Wahrheit hat ein gutes Zeugnis. Wir haben Gaius gesehen, der ein Beispiel echter Liebe in Wahrheit war. Und wir haben auch immer wieder kurz auf Diotrephes geschaut, der das genaue Gegenteil war. Zwei sogenannte Christen, aber nur einer lebte christlich. Nur von einem heißt es, dass er ein gutes Zeugnis hatte. Und das ist die vierte Frucht heute, der Liebe in Wahrheit. Sie hat ein gutes Zeugnis. In Zeiten der Polemik, der Lüge und des Betrugs können wir anders sein. Wer in Wahrheit liebt, und unter den vielen Früchten, die die Liebe in Wahrheit hervorbringt, diese vier an den Tag legt, die wir heute betrachtet haben, der wird unweigerlich in der Welt ein gutes Zeugnis haben und auch in der Gemeinde ein gutes Zeugnis haben. Johannes schreibt gegen Ende seines Briefes, dem Demetrius wird von allen und von der Wahrheit selbst ein gutes Zeugnis ausgestellt. Auch wir geben Zeugnis dafür und ihr wisst, dass unser Zeugnis wahr ist. Was für ein Zeugnis. Wie viele Männer oder Frauen können sagen, dass sie von den Aposteln und der ganzen Gemeinde ein gutes Zeugnis haben? Aber hier sehen wir, dass Demetrius ein gutes Zeugnis hatte von allen und von den Aposteln. Nichts anderes erfahren wir über Demetrius als diesen Satz. Und wir müssten auch gar nicht mehr hören, um zu wissen, dass es sich hier um einen Mann handelt, der Gott und die Gemeinde in Wahrheit liebte. Wäre es nicht wunderbar, wenn das über jeden Einzelnen von uns auch gesagt werden könnte? Wenn wir rumgehen in unserer Arbeit, in der Schule, in unserer Nachbarschaft, in den Gemeinden und alle uns ein schönes und gutes Zeugnis geben können. Und wenn sie uns nicht mögen, dass sie zumindest unsere Ehrlichkeit, unsere Liebe zum Herrn loben. Ich kenne einen Bruder, der täglich mit vielen Klienten zu tun hat. Immer wieder kommen neue, die ihn oftmals mit den Worten begrüßen: Ich habe schon so viel Gutes von Ihnen gehört, deswegen komme ich zu Ihnen. Und dieser Bruder, der versucht jedes Mal, das Gespräch daraufhin zu lenken, dass es die Gnade Gottes ist, von der sie gehört haben. Aber ist es nicht schön? Die Klienten kommen zu ihm, weil sie Gutes von ihm gehört haben. Ein Christ, der in Wahrheit liebt, hat ein gutes Zeugnis. Doch noch schöner ist, dass Demetrius nicht nur ein gutes Zeugnis bei den Aposteln hatte und der Gemeinde, sondern Johannes schreibt, dass Demetrius von der Wahrheit selbst ein gutes Zeugnis hatte. Wer ist die Wahrheit? Jesus. Jesus gibt ihm ein gutes Zeugnis. Wer ihn und seine Gemeinde in Wahrheit liebt, der wird von Jesus selbst ein gutes Zeugnis bekommen. Wie wertvoll ist das, dass der große und heilige, vollkommen reine und gerechte Gott uns, die wir eigentlich Sünder sind, nicht nur eigentlich, sondern tatsächlich, und von seiner Gnade abhängig sind in jedem Bereich unseres Lebens, dass er uns ein gutes Zeugnis ausstellen möchte und es auch tut. Wie herrlich ist es, wenn Jesus über dich, lieber Bruder oder liebe Schwester, sagen wird: Ich habe keine größere Freude als die zu sehen, dass du, mein Kind, in der Wahrheit wandelst, so wie es Johannes dem Gaius geschrieben hat. Ist das nicht unendlich viel mehr wert, als ein Zeugnis zu haben, dass unsere Liebe der Welt ähnlich ist? Darum möchte ich mit Vers 11 heute enden und ins Abendmahl übergehen. Johannes schreibt dem Gaius: Mein Lieber, ahme das Böse nicht nach, sondern das Gute. Wer Gutes tut, der ist aus Gott. Wer aber Böses tut, der hat Gott nicht gesehen. Diotrephes tat das Böse. Er liebte nicht in Wahrheit, er liebte wie die Welt. Seine Freunde waren sicher gut bei ihm aufgehoben. Wir jedoch wollen auf Jesus schauen und das Gute tun. Und oh, wie viel herrlicher ist er als alles, was die Welt hat, als alles, was die Welt zu bieten hat. Wie viel herrlicher ist seine Liebe als die Liebe der Welt. Und wie viel herrlicher ist die Liebe in Wahrheit als die Liebe, die aus uns kommt. Wie oft sind wir stolz auf unsere seichte Liebe? Wir denken uns: Ich bin schon recht liebevoll. Wie oft sind wir zufrieden mit oberflächlicher Liebe in der Gemeinde? Ich weiß es nicht, aber ich denke zu oft. Und ich weiß, dass wir alle als wiedergeborene Christen ihn, den Herrn, mehr lieben wollen und in Wahrheit lieben wollen. Ich weiß, dass wir das wollen. Aber viele von uns, denke ich, so glaube ich, nicht ernsthaft über die Sündhaftigkeit des Herzens nach. Viele von uns denken nicht oft genug darüber nach, dass aus unserem Herzen das Böse, die Sünde und die Gottlosigkeit auch als Christ noch hervorkommt. Vielen von uns ist gar nicht bewusst, dass die Liebe, die aus uns kommt, die Liebe, die aus mir kommt, nicht gut ist, sondern nur die Liebe, die Gott in unsere Herzen legt und dann aus uns herauskommt. Was ich selbst produziere, kann nicht richtig sein. Was ich durch Gottes Gnade hervorbringe, das ist wahr. Darum lasst uns das Abendmahl heute in diesem Hinblick feiern und mit den Worten von Paulus in 1. Korinther 5, Abvers 6 unsere Herzen auf ihn ausrichten. Er schreibt: Euer Rühmen ist nicht gut, dass ihr stolz seid, ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, der ihr ungesäuert seid. Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. So sollen wir denn nicht mit altem Sauerteig festfeiern, auch nicht mit dem Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Und das ist ja auch das, was das Abendmahl bezeugt, dass wir jetzt in Wahrheit leben und von der Wahrheit gerettet sind. Lass uns den Herrn danken und ihn preisen für sein Liebeswerk, für seine vollkommene Liebe in Wahrheit. Lasst uns aber auch uns selbst prüfen und unsere Herzen neu vor ihm bringen, dass er uns lehrt, in Wahrheit zu lieben, wie er zu lieben. Und lasst uns ihn dafür danken, dass die göttliche, die himmlische, die herrliche Liebe in Wahrheit so viel schöner ist und größer ist, als wir je begreifen könnten. Und lasst uns ihn anflehen, dass wir die Höhe, die Tiefe, die Breite und die Länge seiner Liebe immer mehr erkennen dürfen und auch leben. In jedem Punkt heute haben wir gesehen, dass Jesus vollkommene Liebe in Wahrheit lebte. Er ist der Gute, dem wir nacheifern sollen. Er hat vollkommene Ruhe für die Seele und gibt sie jedem, der in Wahrheit liebt. Er war in jedem Moment seines irdischen Lebens wahrhaftig. Er diente der Wahrheit bis zum Tod. Er gab sich völlig in Liebe und in Wahrheit hin, damit wir leben können. Und er allein hat das vollkommene Zeugnis absoluter Gerechtigkeit, Herrlichkeit und Wahrheit. Nutzt die Zeit des Abendmahls, um zu beten und still vor dem Herrn zu kommen. Ich möchte jetzt bitten, dass einige Geschwister das Abendmahl austeilen. Zuerst das Brot. Und Jesus nahm das Brot, so heißt es in Lukas 22, Vers 19, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm Jesus auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, der für euch vergossen wird.